Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, eurem Football Podcast auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und wir kommen auf die Spiele der NFL zu sprechen. Es war ja am Wochenende Conference Champs Weekend mit zwei Spielen, die Spielspannung bereitern, zumindest im einen Teil. Das andere war überraschend mit einem großen Blowout-Sieg. Und da habe ich mir zwei Gäste zu eingeladen. Das ist einmal der Florian Haar und einmal der Hans-Peter Gölz. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi, servus.
Ja, ich habe es gesagt, wir hatten einen Blowout-Sieg mit dabei. Und zwar das Spiel der Minnesota Vikings gegen die Philadelphia Eagles. Und der Blowout-Sieg war überraschend. Und vor allen Dingen auch von der Mannschaft, die es gemacht hat. Und zwar die Philadelphia Eagles haben das Spiel wirklich klar gewonnen. Am Ende 38-7. Ja, Florian, das war wirklich deutlich von den Eagles. Und die Vikings waren wirklich, mal abgesehen vom Rest, war wirklich ja ganz, ganz schwach.
Ja, genau. Es war ein sehr überraschendes Spiel. Und die Vikings hatten auch eigentlich sehr gut angefangen. Da hatte ich kurz schon gefunden, dass es einseitig in die andere Richtung laufen könnte, weil sie im ersten Drive direkt mal das Ganze marschiert sind in knapp 5 Minuten, 75 Yards und einen schönen Touchdown rausgespielt haben und dabei wirklich sehr gut gespielt, allübergreifend. Und auch die Eagles haben ja dann direkt mal mit einem Punt angefangen, einen First Down erzielt. Aber trotzdem, ja, ist dann eben dazu gekommen, dass die Vikings im zweiten Drive direkt mal Interception geworfen haben. Case Keenum hat sich ja den einen oder anderen auch so viel geleistet in dem Spiel und Interception, Touchdown war ja wirklich spektakulär. Auf der linken Seite vom Feld gefangen, gleich die andere Seite rübergetragen und eben sogar zum Touchdown verwandelt. Das heißt, da kamen schon mal die ersten 7 Punkte aus einem Turnover für Philadelphia. Und in der ersten Halbzeit ist ja nochmal was Ähnliches passiert, als gefumbled haben. Philadelphia hat halt recovered. Vor allem das Besondere dabei war ja, dass die Vikings endlich wieder einen guten Drive hatten, es sogar in die Red Zone geschafft haben, aber dann dort eben jäh gestoppt worden sind von den Philadelphia Eagles, die dort den Ball erobert haben und das genutzt haben, um direkt nochmal 7 Punkte aus dem Turnover zu kriegen. Das heißt, 14 Punkte insgesamt aus Turnovern heraus in der Halbzeit und damit dann ja hatten sie eine solide Führung, die sie sogar noch weiter aufgebaut haben auf 25 und so ja, ist der Spielverlauf eben, der zu Beginn noch so ausgeschaut hat, als hätten die auf jeden Fall eine gute Chance, dazu übergegangen, dass dann schlussendlich Philadelphia mit Abstand die dominierende Mannschaft nimmt.
Ja, genau. Für mich waren diese beiden Turnovers in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt im Spiel, Hans-Peter, wo die Vikings und auch gerade Case Keenum mal angemerkt habt, okay, heute wird es vielleicht nicht sein Spiel, der wird man nicht tragen können. Und ich glaube auch gerade das Triptech hat bei ihm einfach im Kopf was, dass im zweiten, nach zweiter Halbzeit mit dem Rückschritt mehr umdrehen konnte. Und auch Vikings Defense war ja wirklich ganz schwach. Sie haben gegen Nichols, sich ein Backup-Quarterback, wirklich enorm viele Punkte zugelassen, enorm viel Yards zugelassen. Das meiste bisher überhaupt in der ganzen Saison kann so ein Spiel natürlich auch nicht gewinnen.
Nee, definitiv nicht. Und ich muss auch echt sagen, also vor dem Spiel, ich war sicher, dass es andersrum wirklich läuft. Die Vikings haben eine Top-Offense gehabt diese Saison. Haben eigentlich Ball in Air immer super stark gespielt. Und in der Defensive hat auch alles Spiel ausgesehen. Also sie waren das kompletteste Team in meinen Augen im Conference-Final. Und deswegen, ich konnte es auch dann nicht glauben, dass es dann wirklich so deutlich auch ausfällt. Aber ja, ein dass man mit so einem hohen Erwartungsdruck einfach nicht umgehen konnte und das ja spiegelt sich dann halt wirklich auf dem Platz wieder in dem Ergebnis, dass man einfach nicht den Erwartungen gerecht werden konnte und den Druck nicht ausgehalten hat. Und Druck führt bekanntlich immer zu Fehlern oder halt zu einem perfekten Spiel. Und ja, bei den Eagles habe ich eher gedacht, auch als es anfangs noch nicht so klar war, nach einer Interception von Keenum Pick 6 kann Nick Foles auch noch passieren heute. Nick Foles hat das gemacht, was die Vikings nicht hinbekommen haben. Er ist mit Druck super umgegangen. Er wusste, er hat eigentlich auch die Erwartungen gegen sich und hat den Druck dann in super solides, starkes Spiel mit einer super Completion Percentage und vielen Yards und 3 Touchdowns abgeschlossen. Also ja, die Eagles haben eigentlich das gemacht, was man von den Vikings erwartet hat. Fand ich schon sehr, sehr imposant.
Ja, das war wirklich sehr, sehr imposant, Flo. Und da möchten wir jetzt auch ein bisschen genauer darauf eingehen. Hans-Peter ist angesprochen, Nick Foles wirklich ganz stark. 26 von 23 Pässe angekommen, 352 Yards, 3 Touchdowns. Und teilweise mit langen Bällen sah so ein bisschen aus wie Carson Wentz in dieser Saison. Also bei den Eagles lief wirklich alles. Die Front hat auch wirklich die O-Line der Vikings dominiert, wie sie wollten. Also für die Eagles war das wirklich ein rundes Spiel und sie haben sich damit überraschend für alle den Weg ins Super Bowl geholt und stehen jetzt dort auch am Ende verdient, weil sie die ganz stärkere Mannschaft waren.
Ja, genau. Die Quarterbacks der Eagles sind wirklich herausragend. Nick Foles als Backup hat jetzt im Conference Championship Game wieder gezeigt, dass er wirklich verdient sein Geld bekommt und bei anderen Franchises auch Starter sein könnte. Vor allem die 10,7 Yards pro Versuch, die er rausgehauen hat, sind ja beeindruckend neben der Tatsache, dass er keinen Turnover produziert hat. Und genau, da muss man natürlich auch mal den Quarterback-Coach der Eagles loben, DeFilippo. Der hat da wirklich einiges an Potenzial rausgeholt und dementsprechend das sehr stark gemacht. Der zweite Touchdown für Philadelphia war ja eine 53 Yards Completion zu Alshon Jeffrey, der da wirklich schön den Ball gefangen hat, war quasi komplett frei und musste nur noch in die Endzone laufen. Und auch sonst gab immer wieder schöne Spielzüge der Eagles. Auch Zach Ertz wurde super eingesetzt, hatte 8 Targets in dem Spiel, dabei alle 8 auch gefangen, 8 Receptions eben für 93 Yards und hat da seine Gegenspieler teilweise alt aussehen. Also zum Beispiel ein Harrison Smith, der da gegen ihn aufgestellt war, den hat er einmal an der Seitenlinie sowas von verarscht und ihn in die falsche Richtung laufen lassen, dass er dadurch schön einen großen Gain rausholen konnte. Und ja, das war nicht das einzige Mal, dass er das gemacht hat. Und allgemein dieses Spiel mit dem großen Tight End, der da immer wieder dann teils auch ein Screen läuft oder ähnliches, das hat sehr gut funktioniert und war ja unter anderem ein Schlüssel zum Erfolg. Und auch sonst die Running Backs bei Philadelphia, gut, haben nicht so viele Yards per Carry erzielt, aber trotzdem solides Laufspiel auf jeden Fall, das sie da geboten haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit, als sie ja wirklich eine große Führung schon hatten, haben sie vermehrt dann aufs Laufspiel gesetzt und eben dadurch immer wieder neue First Downs rausgeholt und die Zeit vor allem runtergelaufen, während sie eben in der ersten Halbzeit vor allem aufs Passing Game noch gesetzt haben und da ja große Yardzahlen überbrückt haben und somit die First Downs und die Touchdowns rausgespielt haben. Dementsprechend, das war ein rundum geglückter Gameplan für das Philadelphia-Team, denn wir hatten letzte Woche angesprochen, Turnover produzieren wird ein entscheidender Fakt, beziehungsweise kein Turnover für das eigene Team und Turnover beim Gegner produzieren wird ein entscheidender Fakt für das Spiel sein. So ist es passiert. Letzte Woche hatten sie noch 4-mal, dass sie gefumbled haben, beziehungsweise eine Interception dabei war. Jetzt diese Woche kein einziger Turnover, aber 3 von Minnesota geholt und genau, das ist auch eine Sache, man im Super Bowl drauf schauen können wird, um zu sehen, wer von den beiden dann das Spiel gewinnen wird.
Ja, genau, im Super Bowl wird es dann drauf ankommen. Bevor wir da drauf gehen, natürlich noch ein Wort ans Peter von dir zu den Vikings. Dort ist ja so, da ist jetzt ein bisschen Umbruch da. Jarek McKinnon hat keinen Vertrag mehr. Pat Shurmur, worüber wir später noch sprechen will, ist nicht mehr aus China nächsten Saison. Man verliert alle 3 Quarterbacks. Bei den Vikings kann jetzt, also waren wirklich die Chancen wirklich da, dass man das schaffen könnte und jetzt steht man vielleicht vor einer Saison, wo es schwierig werden kann. Wie gesagt, neuer Offensive Coordinator, sieht man ja, wie schwierig das ist, wie zum Beispiel bei den Falcons, wo das ja passiert und das überhaupt nicht so funktioniert hat, auch wenn man in den Playoffs gekommen ist. Aber was denkst du, was kann die Vikings jetzt nächste Saison schaffen, auch wenn es natürlich vielleicht noch schwer ist, vorauszuschätzen, wenn er Quarterback wird?
Ja, das ist witzig, das habe ich wirklich auch jetzt die Tage schon gedacht, was da passiert. Und mir ist jetzt nur eins eingefallen. Für die Saison, für die Vikings und für wie es jetzt weitergeht, kann man nur in einem zusammenfassen. You only had one shot statt job shot. Also sie hatten nur diesen einen Schuss und hatten dieses Jahr das perfekte Team, die perfekte Organisation und jetzt zerfällt es so, dass ich nicht glaube, dass sie es nächstes Jahr halten können, das Level und die Pace von diesem Jahr. Und ein Super Bowl zu Hause hat man auch nur dieses Jahr, deswegen you only had one shot. Nächstes Jahr reden wir nicht so über die Vikings Richtung Playoffs.
Ja, klar, muss man jetzt mal gespannt sein, welchen den Quarterback sie behalten wollen, wo es jetzt hingehen wird, wer wird dann der Ersatz für Pat Shurmur. Also bei den Vikings wird die Saison oft viel passieren, da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein, wo dann auch entsprechend die beiden Quarterbacks oder die Quarterbacks dann, die nicht gesigned werden, in welche Positionen sie dann noch sind auf dem Markt. Darf man gespannt sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder mit dem zweiten Conference-Chip-Game in der AFC, wo es ja mal keine Überraschung gab.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten. Umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Und hier sind wir wieder bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es angekündigt, wir gucken jetzt auf das AFC Conference-Chip-Game zwischen den Jacksonville Jaguars und den New England Patriots. Die Patriots haben zu Hause gespielt, haben das Spiel am Ende gewonnen mit 24-20. Es sah teilweise nicht danach aus, als ob die Patriots das Spiel gewinnen würden, aber ein überragendes viertes Quarter hat dazu beigetragen, dass die Patriots das Spiel gewinnen. Hans-Peter, fang jetzt diesmal mit dir an. Die Jacksonville Jaguars sahen wirklich gut aus, haben das gut hingekriegt, hatten die Patriots wirklich gut im Griff, aber am Ende ist ihnen so ein bisschen die Puste ausgegangen.
Ja, definitiv. Und das war ja auch gegen Pittsburgh schon auffällig, dass die Jaguars die Anfangspace nicht das ganze Spiel halten können. In Pittsburgh hatten sie natürlich das Glück des Tüchtigen, dass auch Pittsburgh mit den Turnovers geschlampt hat und sie halt dann gnadenlos auch mit ihrer Pace überrennen konnten. Also im Prinzip viel Zeit den Ball hatten, lange Zeit, und jetzt auch gegen die Patriots war das so. Und in der zweiten Halbzeit, ja, sie sind halt doch ja, lesbar, die Jaguars, was sie da machen. Und ja, ein gutes Team schafft es über eine Halbzeit, die Adjustments so zu setzen, mit ein bisschen Entwicklungszeit, die die Patriots gebraucht haben im dritten Viertel, zu knacken, also auch dann die Offense zu stoppen, aber auch die Defense zum Schweigen zu bringen. Und ja, hinten raus haben die Jaguars halt beide Male jetzt auch wieder keine Pace gehabt. Um das richtig zu halten, gegen die Patriots musst du die Pace halten. Gegen die anderen Teams ging das, aber nicht gegen die Patriots. Die sind zäh aufbauend und haben auf alles eine Lösung und Antworten. Das hat man ganz deutlich gesehen. Und was am Schluss auch für mich so ein bisschen rauskam, mal ein gutes Sprichwort auf das Spiel zu bringen. Die Jaguars haben eins nie gemacht oder haben halt eins nicht hinbekommen. Sie haben vorher halt schön Talk the Talk geschafft, aber Walk the Walk haben sie nicht bis zum Ende durchgezogen, und das gegen die Patriots ist halt fatal, hat man ganz deutlich gesehen.
Ja, genau, man hat es nicht gesehen gehabt, Florian, aber trotzdem, ich muss sagen, ich fand Black Bortles, der war nicht die Ursache dafür, dass die Jacksonville Jaguars nicht gewonnen haben. 23 angekommen, 293 Yards, ein Touchdown, keine Fehler gemacht, gut, ein paar Bälle waren überworfen, aber trotzdem, er hat jetzt zwei gute Spiele in den Playoffs gezeigt und zumindest dafür gesorgt, dass eben die Jacksonville Jaguars drüber nachdenken könnten, ob sie ihm nicht noch die Option mit 50 Yards ziehen könnten. Auch die Offense war eigentlich ganz gut, aber ich hatte dann gerade in der Defense, fand die Umstellung von der Man auf die Zone Coverage nach dem Gronk raus und
war. Ja, es wird sehr spannend zu sehen sein, was Blake Bortles jetzt nächstes Jahr für einen Vertrag bekommen wird und für welches Team er spielen wird, weil er tatsächlich ja diese Saison ordentliche Leistungen gezeigt hat, die Großteil der Zeit. Vor allem jetzt das Play-Action-Game hat bei Jacksonville in den Playoffs extrem funktioniert. Da sind sie meistens übers Feld marschiert. War auch ein bisschen erstaunlich, dass sie das eben jetzt in dem Spiel großteils dann am Ende aufgegeben haben und versucht haben, nur noch zu laufen oder ja normale Pässe sozusagen zu werfen. Dementsprechend lag da schon mal einer der Fehler bei Jacksonville, dass sie einfach zu konservativ worden sind. Und ja, auch die Defense hat sich eigentlich mit Ruhm bekleckert. Sie haben zwar geschafft, mal einen Turnover zu produzieren, das Problem aber auch wieder am Ende. Sie haben 3-4 Mal Third Down und 10, einmal sogar Third Down und 18 gehabt. Und daraus hat Tom Brady dann geschafft, ein neues First Down zu konvertieren. Wäre das nicht passiert, hätten sie das Spiel möglicherweise gewonnen. Aber so haben ja sowohl Offensive als auch Defense am Ende des Spiels sind nachgelassen, sind konservativer geworden, während New England in gewohnter Manier aufgedreht hat. Und ja, New England ist so abgebrüht, Tom Brady, Bill Belichick, alle zusammen, die haben so viel Erfahrung. die finden am Ende einfach raus und wissen genau, was sie machen müssen, was für einen Plan sie ausführen müssen dann. Und so haben sie das Spiel dann wieder. Und Jacksonville hat es einfach da dagegen zu halten. Am Ende war es ja dann fast sinnbildlich, als der letzte Pass von Blake Bortles geflogen ist und Stephon Gilmore da ja quasi schräg in der Luft stand und den Ball weggefaustet hat, mehr oder weniger. Damit das Spiel fast vorbei war, ganz zu Ende war es ja dann, als New England noch ein neues First Down erlaufen hat und damit ja dann das Spiel beendet hat. Ein anderer Fehler von Jacksonville war noch, dass sie vor der Halbzeit mit 55 Sekunden auf der Uhr schon einen Kneel-Down genommen haben und damit in die Pause gegangen sind. Sie waren 4 Punkte vorne zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem hat kein einziges Team diese Saison mit mehr als 50 Sekunden noch 2 Timeouts niedergekniet, vor die Halbzeit gekommen ist. Vor allem, weil sie ja wirklich in solidem Rhythmus war, davor ein Punt, aber davor dann 2 Touchdowns, 2-mal über das ganze Feld marschiert und dementsprechend war das für mich sehr unverständlich, wieso sie da eben auf Sicherheit gehen schon und das nicht riskieren, weil 4 Punkte Unterschied ist ja nichts, gegen Tom Brady ist es noch weniger. Und ja, da hat es angefangen, dass das ganze Team eher konservativer wurde, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch so. Konservativer Play-Calling war auch mit Sicherheit ein Faktor. Ich fand auch dieses Kneel-Down überhaupt nicht verständlich, weil wenn man mal guckt zu den Eagles, 38 Sekunden auf die Uhr noch schaffen, Field Goal zu erzielen. Also man sieht, es ist möglich, noch in der Zeit noch Punkte zu erzielen, sei es jetzt ein Touchdown oder ein Field Goal. Aber es hätte dann auch nochmal das Momentum geschenkt, wenn du dann noch mit Punkten in die Halbzeit gehst und noch mit Selbstvertrauen rein. Aber so haben sich so entschieden, das so zu machen. Ein weiteres Thema, was ich finde, war Flaggen. Einmal natürlich die dumme Flagge, nach einer Timeout sich in das Game einzuhandeln. Und das, obwohl man den First Down hatte, das ist einfach nur dumm, aber auch die Flagge oder beziehungsweise Schiedsrichterentscheidung, Hans-Peter, war ja ein großes Problem, ist es immer noch, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, gegen 3 Flaggen, die sind diskutiert worden, einmal der Hit gegen Gronk, weswegen er aufgrund im Concussion-Protokoll musste, also auf diesem Hit, ist okay, kann man so geben, die Pass-Interference gegen Cooks finde ich sehr kontrovers und auch dieser der Fumble gegen Lewis, wo dann der Ball zurückgetragen wird zum Touchdown, war auch etwas, wo viel darüber diskutiert sieht. Wie hast du gesehen?
Ja, ich habe es auch so gesehen und muss da auch sagen, also die Leistung fand ich halt auch insofern krass, dass also ja, ich sehe ja Spiele immer aus defensiven Sicht auch und ich gucke mir auch bei einem Play lang die Pocket an, wie da auch der Druck der Defense oder halt der Pass Rush stattfindet und ich habe mich echt gewundert, es gab keine Flagge gegen die Patriots Offense und ich habe in diesem Spiel 5 Holdings gesehen von den Patriots in auch schon zum Teil Laufspielzügen, wo der O-Liner, also wirklich klares Holding geht nicht, da müssen Flaggen durch die Gegend fliegen. Wo ich eher nicht die Kontroverse habe, weil die sind, klar, das ist immer schwierig. Das, was nicht gecallt wurde, war wie bei einem Eisberg, man sieht ja die Spitze, das, was dann kontrovers ist. Und viel schlimmer war das, was nicht gecallt wurde. Auf beiden Seiten, aber das Gewicht geht mehr zu den Patriots, weil ich habe mal überlegt, so das, was ich gesehen habe, wären 60 Yards Holding gewesen, also 6 Holdings gegen die Patriots, wo ich dachte, da geht der O-Liner. Aber sowas von klar in das Holding und keine Flagge. Das war für mich das Kontroversere an der Sache. Und gar nicht gegen die Schiedsrichter oder so, sondern gegen die Schiedsrichterleistung insgesamt. Also in Playoffs wird gern mal Holding ausgeklammert in das Spalles. Nur damit die Big Plays mehr rauskommen und dass da mehr Zeit ist für die Quarterbacks tief zu gehen, das ist auch nicht in Ordnung. Dann passiert nämlich sowas mit den ganzen Pass-Interference-Situationen, dass da dann diskutiert wird, war es jetzt Pass Interference und boah, das war ein schlimmes Pass Interference, entsteht nur, weil in der Pocket nicht richtig geschaut wird von den Refs, die nur für den Job da sind. Also frage ich mich auch, wie das Calling da, also das Officiating da wird für die Playoffs. Das ist jedes Jahr ein Phänomen.
Ja, finde ich auch. Es muss auch vor oder was passieren, wenn man mal guckt, was nicht an Pass Interference bisher in den Playoffs gekonnt wurde. Wenn man dann die Penalty sieht gegen da muss ich auch sagen, beziehungsweise gegen Boye war es in dem Fall, muss ich auch sagen, als Patriots-Fan, ist es sehr, sehr hart. Ich habe auch schon andere Sachen gesehen, wo keine Flagge geflogen ist und die deutlich offensichtlicher waren für eine Pass Interference als in diesem Fall. Wie gesagt, nicht gut funktioniert, aber trotzdem haben die Patriots eine starke Leistung gemacht, Florian. Wie gesagt, sie haben ein bisschen gebraucht dann zum Ende hin, aber im Comeback, wie wir gesehen, sehen sie wirklich sehr, sehr gut. haben sie ja sowohl im Super Bowl geschafft gegen die Falcons als auch gegen die Seahawks. Und was die Defense dort im letzten Viertel geschafft hat, das war wirklich richtig, richtig stark. Nur zwei First Downs zugelassen und Mord gemacht.
Ja, genau, hatten es angesprochen. Zwei First Downs ist natürlich schon extrem. Quasi nur Punts zugelassen und einmal ein Turnover und Down. Und ja, da hat die Offensive natürlich wieder mal wunderbar produziert im letzten Viertel des Spiels. Da hat Brady wirklich eine gute Verbindung zu Danny Amendola gefunden, der dann die beiden Touchdowns gefangen hat, 84 Yards insgesamt, und er war es auch, der das kritische Third and 18 konvertiert hat. Zusätzlich noch in die Trickkiste gegriffen, mit dem Flea Flicker unter anderem, und ja, dementsprechend Tom Brady hat es echt geschafft, mit Danny Amendola wieder mal zu zeigen, dass er, den ich eigentlich bei einem anderen Quarterback als ja mittelmäßig soliden, guten Receiver einschätzen würde, dass der in dem Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit super aussah, mit seinen 84 Yards, die eben vor allem da kamen. Auch Brandon Cooks haben sie wieder mal gut eingesetzt. Nachdem Rob Gronkowski ja draußen war, musste man sicherlich den Gameplan umschreiben, weil es ja doch erstmal eine große Veränderung ist. Und da haben sich viele bestimmt auch gedacht, ja, jetzt wird schwierig. Edelman weg, Gronkowski weg. Schauen wir mal, wie Patriots das jetzt wieder lösen. Aber sie haben es geschafft, eben Brandon Cooks und Amendola, beide mit sehr guten Spielen. Aber auch zum Beispiel Dion Lewis haben sie gut eingesetzt. Er hat 7 Receptions gehabt, insgesamt für 32 Yards. Dabei den ein oder anderen Screen auch gelaufen, der wieder mal gut funktioniert hat. Und so haben sie es doch geschafft, da relativ gut drum zu kommen, dass Rob Gronkowski weg war. Und das letzte Viertel war natürlich brutal stark, da komplette Dominanz der Patriots, auch was die Zeit angeht. Vor allem, wenn man schaut, die Time of Possession insgesamt, hat Jacksonville immer noch 35 Minuten des Spiels den Ball gehabt. Im letzten Viertel waren es aber ungefähr 10 Minuten, die New England den Ball hatte, und nur 5 Minuten für Jacksonville. Das heißt, im letzten Viertel sah das Ganze komplett anders aus. Da haben sie das Spiel wirklich noch haarsträubend gedreht. Wird auch so gewesen sein, ob sie im Super Bowl wieder mal zurücklegen werden oder nicht und wie die Eagles damit dann umgehen würden.
Ja, genau, es wird wirklich eine spannende Geschichte sein. Wir werden heute in den nächsten Wochen in der großen Super Bowl Vorschau darauf einschwören, mal gucken, wer dort gewinnen wird, welches Herz für welche Mannschaft bei uns schlagen wird. Ich denke, bei zwei sind wir uns schon ziemlich sicher, und bei den anderen drei muss man mal gucken, welche die tendieren. Sind wir sehr, sehr gespannt natürlich darauf. Wir machen eine Pause, bevor wir in eine Pause gehen, möchten wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Und zwar führen wir im Moment von meinsport.de die Hörerumfrage durch. Das ist eure Meinung, ist gefragt, damit wir noch bessere Podcasts leisten können. Deswegen geht auf die Homepage, dort findet ihr den Link zu der Hörerumfrage. Wir machen das zusammen mit der IST Hochmanagement und insgesamt schon könnt noch was gewinnen, den Amazon-Gutschein 50 Euro, könnt dort auch sagen, wer ist euer Lieblingsmoderator und so weiter. Vielleicht ist es ja einer von uns, vielleicht ist es ja Patrick oder auch meine Wenigkeit. Mein Sportradio.de, dort ist der Link, und dann bis Ende Januar habt ihr noch Zeit dazu abzustimmen. Danke euch schon mal fürs Mitmachen, und dann kommen wir gleich wieder mit den, und zwar schauen wir uns mal die ganzen Personal Changes an in den Head Coaches und auch Defensive Coordinator in der NFL. Also
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es gesagt, wir gucken jetzt mal uns ein bisschen die Coaches an, die neu gekommen sind, die Coordinators, die jetzt neu gekommen sind in den letzten Tagen. Und an mit den New York Giants, Hans-Peter. Und zwar haben die jetzt einen neuen Head Coach, Pat Shurmur, der ehemalige Offensive Coordinator von den Minnesota Vikings, haben sie am Montag bekannt gegeben, und der hat auch schon direkt seinen Defense gegeben. Und zwar ist das James Betcher von den Arizona Cardinals. Und der hat gute Arbeit geleistet zum Ende. Also die Giants haben zwei Top-Leute geholt. Mal gucken, ob sie die Giants wieder dorthin führen können, wo sie sich gerne sehen.
Ja, finde ich eine gute Sache von den Giants. Sie haben aber gleichzeitig meine Bold Prediction zerstört. Schön für die Giants, blöd für mich. Ich habe ja Bill Belichick in New York gesehen. Aber ja, Shurmur finde ich super, weil ja mitunter einer der Coaches, der Persönlichkeiten diese Saison, weil der hat maßgeblich zu dem Erfolg der Vikings, den sie hatten, beigetragen und hat es mehr als nur verdient, einen Head-Coaching-Job zu kriegen. Und die Giants haben damit, glaube ich, aber auch Eli den Coach gegeben, der ihn zum Bleiben überzeugt. Weil ich denke nicht, dass er da nach Jacksonville abwandert, um da seine Karriere unterm Dach seines ehemaligen Headcoaches zu beenden oder weiterzuführen. Sondern ich denke, dass er dann sagt, er bleibt in New York, weil er ist den Giants treu und nicht einer Person. Er ist seiner Linie treu. Finde ich super. Also die Giants, denke ich, kriegen dann nächstes Jahr mit dem vollen Receiver-Set wieder und einem guten Headcoach, der wahrscheinlich auch in im Offensiven seine Note reinbringen wird, dass es da wieder vorwärts geht. Was Gutes auf dem Weg und defensiv, wenn er da auch schon sich gleich so richtig aufgestellt hat und er hat einen sehr guten Defense-Coordinator sich da gleich mitgeholt. Das klingt nach einem guten Plan, den die Giants nächstes Jahr haben. Bleibt spannend abzuwarten, was sie dann in der Sommerpause auch umsetzen.
Genau, ich denke, es ist auch ein spannender Panda. Auch gespannt sein, was sie im Draft machen, weil ihn ist ja auch nicht mehr mit der jüngste flohende Gerüchte, ob Pat Shermer nicht einen Quarterbacks mitnimmt bei den Vikings, die Agent werden. Kannst du dir das vorstellen, beziehungsweise denkst du eher, dass er vielleicht Pat Shermer in dem Draft sich jemanden Jüngeren holt, um ihn dann 1-2 Jahre hinter zu entwickeln, oder denkst du wirklich, dass er einen Gestandenen holt und dann vielleicht schon hofft, dass es vielleicht nächstes, dass er dann mit den Case Keenum zum Beispiel seine Offense spielen kann?
Das ist natürlich eine sehr interessante Theorie und Entwicklung, dass sie jetzt Shermer verpflichtet haben, weil das natürlich die Option gibt, dass er jemand aus Minnesota mitnimmt, weil wir da ja auch 3 potenzielle Starter haben, was wir gerade schon besprochen haben. Ist tatsächlich eine Option, weil ich mir weiterhin vorstellen kann, dass Eli Manning doch wechselt vielleicht oder sogar seine Karriere beendet, weil er hat seinen Job die letzten Jahre nicht unbedingt der leichteste, war seit seinem letzten Super Bowl Sieg. Auch dieses Jahr war es natürlich mit Ben McAdoo besonders schwierig. Wäre sicherlich eine sehr spannende Story, diese Offseason, wenn sich da wirklich was tut und entweder jemand von den Vikings kommt oder sie mit dem bisherigen Backup weiterspielen, beziehungsweise ja ab nächstem Jahr konstant spielen oder sogar im Draft jemand holen, wobei ich das aus dem Draft jemand holen noch am wenigsten glaube, sondern da bleibt eher noch Ila, denke ich. Aber die Geschichte mit jemand aus Minnesota holen wäre natürlich besonders spannend, vor allem wenn es dann nächstes Jahr zum direkten Duell kommen würde zwischen dem neuen Giants Quarterback und Eli, der dann bei einem anderen Team wie möglicherweise Jacksonville oder ähnliches spielt.
Ja, genau. Das muss man jetzt mal beobachten, wie die Story dort weitergehen wird, was dann passieren wird in der Offseason auch für die Giants werden. Gucken wir uns 2 weitere Headcoach an, Hans-Peter. Das sind einmal die Texans, beziehungsweise die Titans, die ja gedrechselt hatten, und jetzt haben sie einen neuen Headcoach mit Rabel, den Defensive Coordinator der Texans, deswegen kann ich auch auf die Texans. Und auch die Arizona Cardinals haben einen neuen Head Coach, und zwar ist das der beste Defensive Coordinator bei den Carolina Panthers waren. Also einmal 2 defensiv orientierte Head Coaches dort. Hältst du die einfach richtig, beziehungsweise ich halte für Bundles eher einen offensiveren, hätte ich gefunden, einfach weil die Offensive das große Problemfeld der Cardinals ist.
Ja, ich fange mal mit den Cardinals an. Das passt auch, ja. Da ist es halt echt, also es wird eine Lücke reinreißen, dass Bruce Arians jetzt retired. Bleibt abzuwarten, ob das so eine gute Idee war, da mit Wilkes einen defensiv prägten Headcoach hinzubringen, weil es einfach auch für die Organisation, die halt immer, sie versuchen ja auch jetzt noch da Larry Fitzgerald für ein Jahr zu halten, ob das dann nicht mit einem defensiv geprägten Headcoach ein bisschen schwierig ist. Bin ich mal gespannt, weil ja, die Baustelle ist eigentlich bei den Cardinals eher in der Offensive, da hast du schon recht. Wobei Defensive jetzt auch erst zum Ende der Saison besser geworden ist. Und schwierig. Wir werden da, glaube ich, echt gucken müssen, was sich jetzt auch bewegt, was Transitionen sind, was Larry Fitzgerald macht, man sich offensiv dann auch gut ausrichtet. Und es ist immer schwierig, dass ein Headcoach auf seine Koordinator-Tätigkeit zu reduzieren, weil in der Regel trifft er ja nur die Entscheidungen, die dementsprechend ihm zugespielt werden von der anderen Seite. Das heißt, du brauchst einen starken Gegenpart, damit du deine Weak-Seite im Prinzip, also das Feld, das du nicht so beherrschst, perfekt ausgleichen kannst, und das ist eher das, worauf es ankommt. Da kann man dann den Sprung auch machen zu Defense Coordinator, der jetzt Head Coach bei den Titans wird. Rabel passt zu den Titans, weil er ist ein junger Coach, die Titans sind ein junges Team, und er bringt auch, stellt sich mal so ein, ich habe jetzt nicht den genauen Coach, den genauen Staff von Rabel im Kopf, aber er wird es schon auch jung im Coaching-Staff halten, also dynamisch. Und vielleicht hilft das den Titans nächstes Jahr, einfach diesen jungen Flow auch komplett zu entfalten, weil mit Mularky war das eher so ein bisschen gehemmt und es hat erst dann gefruchtet, als man auch dann mal Mariota einfach seine Dynamik nachgehen hat lassen, seinem No-Huddle-Scheme. Und bis dahin war es eher so, als wären sie an Zügel gehalten worden von Mularky. Und mit Rabel, der eh defensiv bezogen ist, glaube ich, dass die Offense da ein weitaus größeres Entfaltungsspektrum vor sich hat und die Defense sehr gut von einem sehr guten Defense-Coordinator gesteuert wird und gelenkt wird. Also sehe ich eigentlich da sehr positiv bei den Titans.
Ja, absolut. Das glaube ich auch, dass Mariota ein Keypoint sozusagen sein wird, wie sich er entwickelt, weil er dieses Jahr ja, was Touchdowns und Interceptions angeht, eher ein schlechtes Jahr hatte und ihm da einerseits helfen, eher einfache Würfe vielleicht noch zusätzlich einbauen, zusätzlich das System ein bisschen aufmachen und ihn ja mehr laufen lassen, ist was tendenziell gut funktionieren könnte. Und auch noch ein Satz zu den Cardinals, da ist ja auch ganz spannend, weil sie ihren Offensive Coordinator, meine ich, immer noch suchen. Und ein Name, der da genannt wurde, der da auch schon zum Interview da war, war unter anderem der vorherige tatsächlich Seattle Seahawks Offensive Coordinator Darren Bevell, der ja gerade noch von den Seahawks gefeuert wurde und jetzt eben offensichtlich einer der Favoriten war für die Cardinals. Wäre natürlich eine auch sehr witzige Geschichte, wenn nächstes Jahr hier der neue Offensive Coordinator gegen sein ehemaliges Team spielt und zwar gleich zweimal. Vor allem, weil er ja tatsächlich ein Kandidat ist, der auch in Seattle eine solide Leistung gebracht hat und nicht unbedingt derjenige war, der ja als wo es am nötigsten war, ihn zu feuern, sondern da gab es andere Kandidaten, die in Seattle eher gehen hätten können. Trotzdem ist er dementsprechend rausgeflogen, aber sicherlich ein ja, durchaus attraktiver Kandidat. Ob er tatsächlich zu den Cardinals geht, muss man noch schauen, weil sie auch jetzt wieder neue Interviews durchgeführt haben. Aber ja, ist schon mal so eine Option auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das man gespannt gucken. Ich finde beides beachtbar, auch gerade bei den Cardinals, die im Moment auch keinen Quarterback unter Vertrag haben für die nächste Saison. Da hat Carsten Palmer seine Karriere beendet und Drew Stanton, wie auch Blaine Gabbert, haben keinen Vertrag mehr. Auch dann entsprechend der neue Headcoach Steve Wilkins, ja, und weil hier will uns sich seinen neuen Quarterback selber aussuchen. Und Patrick Peterson geschrieben, I love it. Also von daher scheint schon Begeisterung da zu sein, dass Steve Wilkins zu den, ja, zu den Arizona Cardinals kommen wird. Und dann machen wir jetzt später noch zwei Coordinator-Changes. Und zwar haben die Panthers direkt dann bekannt gegeben, wer ein neuer Defensive Coordinator ist. Und das ist zwar der, ja, der ehemalige, Linebacker-Coach, oder der jetzt entsprechend promoted wurde. Eric Washington ist dort jetzt, der neue. Und was, glaube ich, für dich sehr spannend ist, und zwar haben die Cleveland Browns einen neuen Offensive Coordinator. Und das ist der Offensive Coordinator von den Pittsburgh Steelers, Todd Haley. Hans, du darfst gerne deine Meinung dazu loswerden.
Ja, bevor ich mich jetzt da in die Haley-Geschichte reinsteige, zu den Panthers. Das ist was ich in der NFL am allerliebsten beobachte, muss ich sagen, bei diesen ganzen Coaches-Rotations. Und in meinen Augen werden ja auch von Jahr zu Jahr schlimmer. Also früher hat halt der Headcoach gewechselt und ein Headcoach hatte seinen kompletten Strang, Organisation-Strang mit sich. Das heißt, du hast einen Contract für den ganzen Staff geoffert gegenüber dem Headcoach. Vielleicht noch ein paar einzelne Positionen, die nicht klar waren, aber du hast einen Headcoach mit seinem Gesamtpaket also akquiriert. Heute ist das ein kunterbuntes Durcheinander. Es lebt zwar, weil die Coordinators auch andere Coordinators haben, wenn sie Headcoach werden, die sie zu sich holen und wo so alles durchgeschüttelt wird, aber das ist so viel Durcheinander und dann freue ich mich halt, wenn die Panthers da einfach ihren Linebacker-Coach mit reinsetzen, im Prinzip befördern als Defensive Coordinator, weil der kennt das Scheme, der hat es schon mitgetragen, der hat die wichtigste Position in der Defense gecoacht und dadurch das Hauptelement in der Verantwortung gehabt. Das heißt, er kann auch schon prinzipiell das Coordinate von der ganzen Defense viel einfacher machen, als wenn du jetzt jemanden von außen neu reinholst, was alles ein bisschen schwieriger macht. Deswegen super cool und ja, man sieht auch, wie auch jetzt am Paradebeispiel Luke Kuechly die letzten Jahre gearbeitet hat. Spieler, der aus dem College schon so hochkommt, dass du weißt, boah, der schlägt ein, noch mehr zu verbessern und von Jahr zu Jahr besser werden zu lassen in deiner Unit als Coach, das ist schon phänomenal. Das heißt, Arbeit ist auch immer übers Limit raus. Du erwartest immer 100-200%, kriegst die dann auch. Dann setzt du drauf und schaffst nochmal einen Steigerung. Ja. Auch mal, dass die Panthers Defense nächstes Jahr da wieder rankommt. Das Level halt, oder besser gesagt,
da kommt es dann noch. Ja, genau.
Ja, jetzt habe ich da weiter ausgeholt. Sorry, ja?
Gut, dann kann ja Florian jetzt was zu Todd Haley sagen. Dann hast du dich da auf die Panthers fokussiert. Dann muss ich da gar nicht dein Wettes auf
Todd Haley werden. Florian, darf ich?
Ja, also ich sag mal, es ist ein sehr interessanter Move. Was hältst du denn davon?
Ja, da ist auch das, was ich gesagt habe schon vor zwei Wochen, zu dem, was jetzt auch da bei den Panthers passiert. Du gibst jemanden weg und mit Todd Haley und holst jemanden nach. der Ben Roethlisberger die letzten Jahre statistisch sieht man das ganz gut, noch besser gemacht hat, obwohl er älter wird, mit Randy Fickner als Quarterback-Coach, jetzt als Offense-Koordinator, der kennt ihn genau, der kann die Offense perfekt auf ihn abstimmen. Es wird noch runder zu Taylor. War schon outstanding, aber er hat halt einfach nicht das Feingefühl gehabt, Roethlisberger und auch der gesamten Offense die Plays in den entscheidenden Momenten zu geben, die auch dann wirklich die Dominanz noch aufs Papier, auf dem Papier auch noch wirklich im Spiel herausgestellt hat, weil die Steelers haben keine, nicht viele High-Scoring-Games gehabt und ich glaube, die haben sie nächstes Jahr. Und jetzt führ weiter aus, Florian, was mit heute passiert, weil da reden wir über ein Team, über das ich reden will.
Ja, gut, also. Ich bin wirklich bei den Browns sehr gespannt, ob das. Florian?
Ja, also, wie gesagt, er hat immerhin ja jetzt Ben Roethlisberger ein paar Jahre trainiert, ihn statistisch aber nicht unbedingt nach vorne gebracht. Man kann natürlich auch sagen, dass er für einige Jahre jetzt die Pittsburgh Steelers trainiert hat, die in der Zeit, in der er dort war, immerhin auf Platz 2 zum Beispiel in der Scoring Offense waren und auf Platz 3 in Yards per Play, also zwei Statistiken, die durchaus entscheidend sind. Selbstverständlich hatte er aber auch immer das entsprechende Material, womit er arbeiten konnte. Und das Argument der Browns ist wohl, dass Hugh Jackson so ein bisschen mehr Entlastung vom, ja, Game, vom Spiel an sich hat sozusagen und dass der Koordinator ja, sich halt wirklich auf die Offensive in dem Fall konzentrieren kann und Hugh Jackson sozusagen mehr die allgemeine Coaching-Aufgabe übernehmen kann. Ob es tatsächlich was bringt, werden wir sehen. Ich sehe die Cleveland Browns sowieso fast egal, was sie diese Offseason machen, nächstes Jahr auch wieder bei maximal 2-7, weil da einfach so viel im Argen liegt immer noch und so viel Talent schon unter anderem auch durch falsches Coaching zerstört wurde und die Möglichkeiten einfach nicht genutzt oder gar nicht ergriffen worden sind. Dementsprechend, ja, wird schwierig.
Genau, wird schwierig. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich denke, die Unterstützung ist richtig. Jackson, der wirklich auch so ein bisschen überwirkt und für mich eigentlich auch ein Kandidat geht, der hätte feuern müssen. Er darf jetzt so eine Saison bleiben. Mal gucken, ich bin auch der Überzeugung, dass die Browns in der Free Agency einen Quarterback, dass sie dann ihre in den ersten beiden Runden keinen Quarterback ziehen werden. Also, das gehört, die Browns werden keinen Sam Darnold oder keinen Josh Rosen. Sie werden sich keinen Quarterback holen, sondern sie werden andere Positionen adressieren, zum Beispiel einen Quarterback, Saquon, der hat sehr gehabt, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne 5 Sterne auf iTunes lassen. Auch gerne, kritische Stimmen. Was können wir besser machen? Woran können wir noch arbeiten? Und ansonsten natürlich mit uns in Kontakt treten über Interception FT auf Twitter. Könnt ihr mit uns in Kontakt treten, könnt ihr euch auch mit verschiedenen Themen sprechen, eure Fragen natürlich auch stellen für die nächste Super Bowl. Worauf sollen wir noch eingehen? Also von daher, geht mit uns in Kontakt, schreibt uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt intersportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.